Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Und mir zugeschaltet ist jetzt einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, der Chefredakteur des deutschen Nachrichtenportals News, Julian Reichelt. Schönen guten Abend, hallo nach Berlin.
Guten Abend, servus. Danke, dass ich da sein darf.
Ich würde gleich beginnen natürlich mit der aktuellen politischen Lage in Österreich. Da ist ja momentan fast mehr los als in Deutschland. Wir standen kurz vor einer blau-schwarzen Bundesregierung, zumindest hat es die letzten Wochen danach ausgesehen. Jetzt hat sich das in den letzten Tagen etwas anders entwickelt, eine neue Dynamik bekommen. Mittlerweile gehen fast alle Beobachter davon aus, dass diese blau-schwarze Koalition nicht zustande kommen wird. Wie ist denn der Blick aus dem Ausland, aus Deutschland? Woran scheitert diese blau-schwarze Koalition und was haben die österreichischen Parteien, in dem Fall FPÖ und ÖVP, hier falsch gemacht?
Also oft ist es ja so, dass Österreich Deutschland politisch ein wenig voraus ist und wir sozusagen für Lehren aus der österreichischen Politik nach Österreich blicken, um zu verstehen, was in Deutschland gerade passiert, wie sich Dinge politisch auswirken könnten. Unsere Erfahrung der letzten 3 Jahre ist, wenn Regierungspartner sich einmal streiten, dann werden sie nicht mehr aufhören, sich zu streiten. Und nichts ist verheerender fürs Land als öffentlich ausgetragener Streit zwischen Parteien, die eigentlich nur eine einzige Mission haben sollten, nämlich ganz einfach, das Leben von Menschen besser zu machen und die ohnehin schwierigen Umstände, Migration, Wirtschaft, der deutsche Einfluss auf Österreich, die deutsche Automobilindustrie, eure Lieferketten, eure Zulieferer, Energiepreise, kein Gas mehr aus Russland, all diese Themen zu managen. Streit nimmt jegliche Möglichkeit, diese Themen so unter Kontrolle zu bringen, dass es sich für das Leben von Millionen Menschen positiv auswirkt. Deswegen kann ich nur sagen, wenn eure Parteien sich schon streiten, bevor sie überhaupt irgendwas unterschrieben haben, bevor sie überhaupt angefangen haben zu regieren, dann wird das keine Regierung, die dem Land dienlich sein kann.
Kommen wir vielleicht noch zu Herbert Kickl. Herbert Kickl hat ja mit der FPÖ die Wahl gewonnen. Auch das war ein großes Streitthema in Österreich, weil er ursprünglich nicht den Regierungsauftrag bekommen hat. Er hat ihn jetzt eben doch bekommen, schafft es aber scheinbar nicht, diese Regierung zu bilden mit der ÖVP. Welche Lehren kann denn Deutschland aus diesem Beispiel ziehen? Beziehungsweise was heißt Herbert Kickl und sein, zumindest momentan sieht es danach aus, nicht zustande bringen einer Regierung, vielleicht auch für die AfD in Deutschland?
Wir sollten alle miteinander daraus die Lehre ziehen, dass wir in dem Konzept, was wir Demokratie nennen, alle miteinander groß geworden sind unter der Prämisse, der Wahlsieger regiert. Diese Prämisse ist, weil manche Parteien nicht genehm sind, weil sie geframed werden, weil sie teilweise auch durchaus problematische Ansichten haben, in den letzten Jahren abgeschafft und abgeschliffen worden. Wir haben das hier in Deutschland, zum Beispiel in Thüringen, hat die CDU die Wahl krachend verloren, die AfD eindeutig gewonnen. Inzwischen gibt es eine Blockregierung aus CDU, Stalinisten, Altkommunisten, SED, all diesen schrecklichen Leuten, um bloß die AfD zu verhindern. Dieses Konzept wird scheitern. Es scheitert, was Regierungsfähigkeit angeht, es scheitert, was Rückhalt in der Bevölkerung angeht und es scheitert auch, was Glaube an die Demokratie angeht. Denn das Konzept, auf das wir uns geeinigt haben, ist, der Sieger regiert. Ich weiß, davon gibt es auch historische Ausnahmen. Ich weiß, es gab auch schon mal diese historischen Ausnahmen in Österreich, aber man kann die Ausnahme nicht zum Konzept machen, denn es führt genau in die Krise, die ihr in Österreich gerade erlebt und die uns vermutlich auch bevorsteht. Wenn ich erstmal alles versuche, eine Koalition zu schmieden, die den Wahlsieger verhindert, dann gehe ich natürlich, wenn ich dann gezwungen werde, wie in Österreich am Ende doch FPÖ, ÖVP zu verhandeln, in diese Verhandlung mit diesem in der Demokratie falschen Mindset. Naja, aber eigentlich steht uns das doch zu. Wir haben doch immer gesagt, wir sind die Wahlsieger unter den demokratischen Stimmen, wie es dann hier in Deutschland heißt. Und ich gehe schon in eine Verhandlung mit vollkommen unklaren Rollen. Die FPÖ hat gewonnen. Die ÖVP hat verloren. Die ÖVP ist logischerweise unter der auch derzeit desolaten Führung nicht in der Lage, diese Niederlage sich überhaupt einzugestehen, sie überhaupt zu verarbeiten, sie zu übersetzen in Verhandlungsgeschick und Verhandlungsbenehmen. Und deswegen ist das einfach zum Scheitern verurteilt. Und den Preis zahlt am Ende der österreichische Wähler, der dann wieder wählen gehen muss, der wieder über Monate keine Regierung haben wird. Vielleicht irgendeine obskure Expertenregierung, Beamte, die irgendwie den Staat verwalten, versuchen alles am Laufen zu halten. Wenn wir uns alle wieder einigen könnten auf, wir akzeptieren mal das, was die Leute wählen in der Demokratie und verhandeln unter diesen Vorzeichen. Wenn ich verliere, bin ich halt schwächer als der Gewinner. Wenn wir uns darauf einigen könnten, wäre für Österreich, für Deutschland, für unsere aller freie westlichen Demokratien viel gewonnen. Aber meine Beobachtung ist, dass sich alle Parteien, auch die konservativen Parteien, inzwischen vollkommen verrannt haben in diesem linken Narrativ. Es gibt die demokratischen Parteien und es gibt diese Außenseiter und die dürften eigentlich gar nicht dabei sein. Und das ist falsch und Gift für jede Demokratie.
Welche Rolle spielen denn da deiner Meinung nach die Medien in diesem ganzen Narrativ, das du da gerade angesprochen hast?
Die Medien haben es mit angerichtet. Die Medien haben es angerichtet, zubereitet, serviert und den Leuten in den Rachen gezwungen. Die Medien sind ja Teil davon, auf einmal aufzuteilen in legitime Wählerstimmen, nicht legitime Wählerstimmen, demokratische Stimmen, nicht demokratische Stimmen. Es gab Medien in Deutschland, die haben gesagt, die CDU war in Thüringen stärkste Kraft bei den demokratischen Stimmen und haben einfach gesagt, ja, die AfD, rechnen wir jetzt raus. Jedes demokratische System, wenn es funktionieren soll, jede Macht braucht kritische Medien, die hinterfragen und nicht Propagandamedien, die irgendwann einschwenken auf die Narrative der Mächtigen. Und es ist eines der mächtigsten Narrative der Mächtigen, ihre eigene Macht abzusichern, indem man, bei euch ist es inzwischen die Mehrheitspartei, bei uns ist es die zweitgrößte Partei, wegverstaut, wegsperrt hinter irgendwelchen linksideologischen politischen Konstrukten. Bei uns heißen sie Brandmauer, bei euch ist es eine andere Form von Ausgrenzung, weil ihr die FPÖ schon länger habt. Wenn Medien sich daran beteiligen, dann zerstören sie das freiheitliche System namens Demokratie, was nur funktionieren kann, wenn Menschen glauben, wenn ich wähle, dann zählt meine Stimme. Man kann nicht 20, 25, bei euch 30% der Stimmen einfach wegsperren und sagen, das hat keine Bedeutung, wir lösen das dann hinter verschlossenen Türen irgendwie anders. Die Krise, in der wir uns befinden, ist angeführt von den Medien.
Du bist ja ein großer Kritiker dieser Brandmauer. Glaubst du, dass die sogenannte Brandmauer, so wird es ja in Deutschland genannt, also nicht mit der AfD zu koalieren, auch nach der Wahl aufrecht bleiben wird?
Ja, diese Brandmauer wird auf jeden Fall in Deutschland aufrechterhalten. Also eine Koalition zwischen CDU und AfD ist vollkommen undenkbar. Es sah für einen kleinen, aus meiner Sicht günstigen Augenblick der Geschichte, für einen Wimpernschlag der Geschichte, so aus, als könnte sich die CDU anfreunden mit dem Szenario, wenn es eine Mehrheit rechts der Mitte von 50, 55, 60% gibt, dann müssen wir das in irgendeiner Weise in der Regierung abbilden. Dann können wir den Leuten nicht hinterher sagen, ja gut, ihr habt 60% rechts der Mitte gewählt, 55, 60%. Unsere Konsequenz ist, wir machen jetzt eine linke Regierung. Da ging es um das Thema Migration. Und bei diesem Thema Migration hat die AfD dann tatsächlich das erste Mal mit der CDU im Bundestag gestimmt. Und das deutete darauf hin, dass sich da vielleicht etwas tun könnte. Inzwischen hat die CDU auch das ausgeschlossen, also auch Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD, ein Bundeskanzler vielleicht gewählt mit Stimmen der AfD, absolut eisenhart ausgeschlossen in den letzten Tagen von Friedrich Merz. Nicht nur hat das ausgeschlossen, was ohnehin zwangsläufig in eine linke Koalition führt, sondern er hat diese linke Koalition inzwischen auch wörtlich und ausdrücklich in diversen Interviews und TV-Duellen sozusagen ausbuchstabiert. Er hat gesagt, er würde zuerst mit der SPD verhandeln, dann mit den Grünen. Das ist inzwischen der Pfad ins Kanzleramt, den Friedrich Merz für sich entdeckt hat und versucht den Leuten jetzt schmackhaft zu machen. Ja, ihr habt zwar 60% rechts der Mitte gewählt, aber mein Weg ins Kanzleramt führt über die linke Flanke, führt über die Koalition mit SPD, Grünen oder, Gott bewahre, noch schlimmer, mit beiden zusammen. die Kabul-Koalition, Schwarz, Rot und Grün, das wäre das Allerschlimmste. Ausgeschlossen, obwohl Kabul-Koalition passend wäre für die Zustände in unserem Land, ausgeschlossen, dass die CDU das tut, was ja in meiner Wahrnehmung immer irgendwie so der Sinn der Demokratie war, zu versuchen, dem Mehrheitswillen Ausdruck in der Regierung zu verleihen.
Aber jetzt ist es ja so, es hat unter anderem ja Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, gesagt, keine Koalition mit den Grünen. Kann Deutschland da vielleicht das gleiche drohen wie Österreich, dass es nach der Wahl einfach unregierbar ist, weil keiner mit keinem kann und sich keine Koalition findet?
Absolut, absolut. Das ist das Szenario, was droht, was ehrlich gestanden, wenn ich mir anschaue, die Alternative wäre eine massive Linkskoalition. Vielleicht sogar das beste Szenario ist den Leuten dann, bevor ein Land, das rechts wählt, eine linke Regierung kommt, sollte es vielleicht doch die Chance bekommen, lieber nochmal zu wählen. Deutschland, dramatische und irgendwie auch düster faszinierende Situation derzeit so. Friedrich Merz hat zwei Koalitionsoptionen. Eine ist rechts, das wäre die AfD oder Duldung mit Minderheitsstimmen. Eine ist links, das wären SPD oder Grüne oder beide zusammen. Für die FDP wird es aller Voraussicht nicht reichen, für unsere Neos sozusagen, und wird es auch direkt nicht reichen nach allem, was sie angerichtet haben in den letzten 3 Jahren. So, egal welchen Pfad Friedrich Merz wählt, die Partei wird ihm um die Ohren fliegen. Wenn er allen Ernstes nach einem 55-60% Wahlergebnis rechts der Mitte sagt, und jetzt, liebe Deutsche, machen wir eine richtig schöne linke Koalition mit den Totalversagern der letzten 3 Jahre. Man muss sich das ja immer bildlich und in Personen vorstellen, die Farbenlehre, das ist ja nichts, was im normalen politischen Alltag der Menschen eine Rolle spielt. Das, was Friedrich Merz sagt, heißt, ich setze mich mit den Totalversagern Klingbeil, Esken, Faeser, Habeck, Baerbock wieder an einen Tisch und rede über eine Regierung. Absurd, wäre in keinem Bereich unseres Lebens möglich, in der Wirtschaft, in der Kultur, im Sport, dass Menschen, die ein Halbfinale 0-12 verloren haben, weil sie einfach gesagt haben, wir versuchen mal ganz neue Konzepte, dass die dann im nächsten Spiel überhaupt jemals wieder ran dürfen. Das wäre ausgeschlossen. Aber Friedrich Merz sagt den Leuten eben, ja gut, das war zwar alles, die haben zwar versucht, den deutschen Wohlstand und die deutsche Wirtschaft zu beenden und das Land einfach zu fluten mit Migration, aber am Ende müssen wir ihnen doch noch mal eine Chance geben. Nein, so, also wählt er diesen Weg, fliegt ihm die Basis der CDU um die Ohren, fliegen viele, viele Leute um die Ohren, die in der Hierarchie wählt er den rechten Weg, geht das Lager der alten Merkelianer auf ihn los, die Leute, die eine grüne CDU wollen, die Leute, die CDU auf links nicht nur drehen wollen, sondern auf links gedreht haben in den letzten Jahren. Egal, was Friedrich Merz nach der Wahl machen wird, so wie er sich festgelegt hat, wird bei der Partei einfach das Dach wegfliegen. Und die schlechte Nachricht für Deutschland ist, rein gar nichts wird sich ändern. Denn mit dem, was Friedrich Merz jetzt vorgezeichnet hat, eine linke Koalition, sind die Probleme dieses Landes nicht zu lösen. Denn sie beruhen, sie sind politisch geschaffen, das sind keine Probleme von außen, sind politisch geschaffene Probleme, Migration, Energie, Deindustrialisierung, Verbot unserer Spitzentechnologien und Industrien und so weiter, die auf falschen linken Grundannahmen beruhen. Migration ist gut, Migration macht uns bunt, Migration macht uns stärker. Wir brauchen eine Global Zero beim Thema CO2-Ausstoß, eine Ideologie, von der sich gerade alle verabschieden. Auf diesen falschen linken Grundannahmen beruht die Politik. Und linke Grundannahmen, die falsch sind, lassen sich nicht innerhalb einer linken Regierung so ändern, dass das, was unseren Wohlstand und unser wunderschönes Land ausmacht, noch irgendwie zu retten wäre. Also ich glaube, da droht nach der Wahl tatsächlich ein strategisches Schlamassel für die CDU, aber leider dann auch fürs ganze Land.
Welches Thema wird denn diese Deutschlandwahl deiner Meinung nach entscheiden? Ist es die Migration? Ist es die Wirtschaft und die, wie du es jetzt angesprochen hast, Deindustrialisierung? Oder ist es im Endeffekt auch eine Persönlichkeitswahl, die da am 23. Februar in Deutschland stattfindet?
Also um das Thema Persönlichkeitswahl kurz abzuhaken, sowohl Friedrich Merz als auch Olaf Scholz gewinnen oder verlieren diese Wahl nicht über ihre Persönlichkeit. Sie funktionieren beide nicht beim Wähler. Sie haben erkennbar kein Potenzial, Menschen zu überzeugen, indem Leute an die Person glauben. Bei Olaf Scholz ist das nachvollziehbar nach den letzten 3 Jahren Trümmer-Performance. Bei Friedrich Merz, das muss er sich eingestehen, muss die CDU sich eingestehen, ist es aber auch so. Friedrich Merz hat den Wahlkampf übernommen bei 32-33% vor ungefähr einem Jahr. Die CDU hat Millionen da reingebuttert an Plakaten, an Auftritten und so weiter. Und seitdem hat die CDU 2-3 Punkte verloren. Das heißt, für einfache Menschen wie uns übersetzt, im Wahlkampf hat die Person Friedrich Merz keinen einzigen Deutschen überzeugen können, CDU zu wählen. Ja, so, das ist ein Horrorergebnis für jeden Kandidaten in der Politik. Also über die Person wird da nichts entschieden. Thematisch, ja, es sind 2 offenkundige Themen und ich glaube ein Geheimthema. Das erste Thema ist Migration, überwältigend. Migration in diesem Land ist außer Kontrolle. 200.000, 250.000 im Jahr, die kommen dazu nochmal 130.000 über den Familiennachzug. In jeder Legislaturperiode kommt eine Millionenstadt nach Deutschland gezogen. Eine Millionenstadt aus den islamistischen Regionen dieser Welt. Also es kommt nicht Rio oder Dallas. Es kommen halt Kandahar und Bagdad. Es ist ja klar, dass das keiner mehr will. Ja, es könnte nicht klarer sein. Nicht mal SPD-Unterstützer, nur noch verrückte Grünen-Anhänger wollen das, weil sie an das bunte Deutschland glauben. Die Kriminalität ist damit explodiert. Wir haben auf einmal Worte, die es vor 5 Jahren noch gar nicht gab. Gruppenvergewaltigung ist so ein Wort. 800 Gruppenvergewaltigungen im Jahr in Deutschland. Das Wort hat gar nicht existiert vor einigen Jahren. Jetzt haben wir 800 davon im Jahr. Wahnsinn! Die Leute wollen es nicht mehr. Menschen, die niemals hätten herkommen dürfen oder die längst wieder hätten weg sein müssen, metzeln Kinder auf offener Straße nieder. Es ist außer Kontrolle, außer Kontrolle. Also Migration, das ganz große Thema. Das zweite Thema natürlich, die Deindustrialisierung unseres Landes durch 2 Faktoren. Erstens wahnwitzige Energiepreise und die haben wiederum was zu tun mit der Klimaideologie, dass wir versuchen, ein Land der Stahlwerke mit Windmühlen zu bestromen und zu befeuern. Es kann nicht funktionieren. Und die Welt wendet sich gerade ab davon. Ja, Amerika, Drill, Baby, Drill. Die Chinesen bauen Kohlekraftwerke. Überall auf der Welt entstehen Atomkraftwerke. Nur Deutschland glaubt, Wind und Sonne können Stahlwerke befeuern und eine Automobilindustrie. Ein Wahnsinnsirrglaube, dem muss man ehrlicherweise auch sagen, dass unser nationaler Charakter nur Deutsche wirklich verfallen können. Ja, wir neigen einfach dazu, Ideologien etwas zu ernst zu nehmen und zu konsequent umzusetzen. Ja, das ist das zweite große Thema. Und das dritte ganz große Thema, was im Wahlkampf gar keine so große Rolle spielt, aber was entscheiden wird über die Zukunft unseres Landes, über Wachstum, über die Fähigkeit, überhaupt noch Probleme zu lösen in diesem Land, ist Steuergeld für linke Verrückte. Ich weiß nicht, wie die Zahlen in Österreich sind. Ich bin sicher, es gibt es bei euch auch. Deutschland pumpt Jahr für Jahr Millionen, Abermillionen, Milliarden in linke Herzensprojekte, in linke Ideologie, in linke NGOs. Wenn wir diese Kosten nicht radikal beschneiden, auf Null setzen, dann wird es unmöglich werden, den Mehrheitswillen in Deutschland umzusetzen, weil der Mehrheitswille die ganze Zeit ankämpft gegen ein Milliardenimperium aus NGOs und politischem Vorfeld und gegen ein 10 Milliarden Euro Imperium öffentlich-rechtlicher Propagandamedien. Entweder das kommt weg oder die Regierbarkeit dieses Landes, vollkommen egal, wer die Wahl gewinnt, ist nicht mehr gesichert.
Und abschließende Frage noch, schauen wir nach Amerika, in die USA. Donald Trump ist jetzt seit einigen Wochen im Amt. Du bist ja ein großer Donald Trump-Fan, hast das ja auch immer wieder schon kundgetan in deinen Kommentaren. Was kann denn Europa von Donald Trump deiner Meinung nach lernen, beziehungsweise wo ist Donald Trump auch eine Gefahr für Europa?
Also erst einmal, weite Teile der europäischen Politik, besonders Brüssel, besonders die deutsche Politikelite, besonders weite Teile der Politik, die ich in Österreich sehe, wollen von Donald Trump gar nicht lernen, fürchten Donald Trump. Und sie fürchten Donald Trump aus einem ganz einfachen Grund. Er folgt keiner politischen Logik, er folgt einer Logik der Mehrheit. Er sagt den Menschen, ich werde tun, was ihr wollt, wenn ihr mich wählt. Und dann macht er das auch noch. Das ist der Grund, warum diese Leute ihn fürchten. Donald Trump macht auf einmal das, wofür wir Politik eigentlich haben. Und er macht es am ersten Tag. Er sagt, mein neues Lieblingsbeispiel, niemand will diese Papierstrohhalme. Warum nicht? die zerfisseln irgendwie im Mund, man kann damit nicht richtig trinken. Und wenn man sie versucht, oder noch schlimmer, wenn die Kinder versuchen, sie in die Capri-Sonne reinzuploppen, dann geht dieses mit dem Papierstrohhalm nicht, weil er nicht spitz genug ist. Also sagt er, Papierstrohhalme, verspreche euch im Wahlkampf, komm weg, unterschrieben. Papierstrohhalme weg, gib wieder Plastikstrohhalme. Und das ist ein kleines Beispiel. Ja? Migrationspolitik, sensationell. Niki, wir hören noch, seit 2015 hören wir, was bei der Migrationspolitik alles nicht geht. Seit einem Jahrzehnt hören wir, wen wir alles reinlassen müssen, was wir alles nicht beschützen können, dass Außengrenzenschutz nicht geht, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht sichern dürfen, dass es uns und so weiter. Donald Trump am ersten Tag sagt, na gut, also die Kriminellen tun wir jetzt in Flugzeuge und fliegen sie wieder nach Venezuela. Und dann kommen die tatsächlich in Flugzeuge und werden nach Venezuela geflogen. Deswegen fürchtet die deutsche Politik Trump so sehr, weil er den Menschen vorführt, ganz einfach, amerikanisches Prinzip, geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, Politik braucht kein Mensch. Warum sollen wir Leute wählen, die uns sagen, was alles nicht geht? Donald Trump sagt den Leuten, das geht. Wenn ihr mich wählt, bekommt ihr das. Dann wählen die Leute ihn und dann bekommen sie das. Und nichts fürchtet das politische Establishment mehr als das, weil es natürlich den Druck massiv auf sie erhöht. So, und deswegen glaube ich, was da aus Amerika gerade losbricht, haben die meisten Politiker noch überhaupt nicht verstanden, ist keine neue Politik. Das ist eine Revolution von Politikverständnis. Das ist eine Revolution der Vernunft. Das ist eine Rückkehr zu Verantwortlichkeit, wenn ich mit dem Geld von Menschen umgehe. Das ist Kontrolle von Bürokratie. Das ist Zerschlagung von Bürokratie. Das sind alles, ich muss dir ehrlich sagen, ich gucke morgens inzwischen immer als erstes auf Twitter, guck mir ein, zwei Videos an von dem, was Donald Trump in der Nacht gemacht hat, wie er wieder irgendetwas höchst Sinnvolles, was er den Menschen versprochen hat, einfach umgesetzt hat. Und es geht mir ein bisschen besser.
Gut, vielen Dank, Julian Reichelt, für diese sehr spannende Analyse aus Deutschland. Schöne Grüße nach Berlin. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier bei uns gleich weiter auf OE24 TV.